Dieser ganz alte Herr zum Beispiel, Mr. Raphael, kam jedes Jahr hierher. Als Besitzer einer ganzen Kette nordenglischer Supermärkte war er ungeheuer reich. Die junge Dame, die ihn begleitete, war seine Sekretärin. Esther Walters hieß sie und war verwitwet. Das alles war natürlich ganz in Ehren. Schließlich war Mr. Raphael fast 80. Miss Marple nahm das Unanstößige solcher Beziehung verständnisvoll nickend zur Kenntnis. Und der Kanonikus bemerkte, übrigens eine sehr nette junge Dame. Ihre Mutter soll Witwe sein und in Chichester wohnen. Dann hat Mr. Raphael auch einen Diener mit, wohl eher eine Art Krankenwärter. Er ist als Masseur ausgebildet, glaube ich, und heißt Jackson. Der arme Mr. Raphael ist ja nahezu gänzlich gelähmt, zu traurig bei all dem Geld. Aber er ist ein sehr gebefreudiger Herr, schloss Kanonikus Prescott beifällig. Die Leute gruppierten sich nun anders im Saal. Die einen suchten einen größeren Abstand von der Kapelle, während andere sich in deren Nähe drängten. Major Palgrave saß jetzt am Tisch der Dysons und Hillingtons. »Also, diese Leute«, Miss Prescott senkte ihre Stimme unnötigerweise, die Kapelle spielte laut genug. »Ja, darüber wollte ich Sie ohnehin fragen. Sie waren schon im Vorjahr hier. Jedes Jahr verbringen Sie 3 Monate in Westindien und besuchen die verschiedenen Inseln. Der große, hagere ist Oberst Hillington, die dunkle Dame ist seine Frau. Beide sind Botaniker.« Das andere Paar, Mr. und Mrs. Gregory Dyson, kommt aus Amerika. Er schreibt, glaube ich, über Schmetterlinge. Und alle 4 interessieren sich auch für Vögel. »Ich finde es nett, wenn Leute solche Freilufthobbys haben«, bemerkte Kanonikus Prescott wollend. »Sag das mit den Hobbys ja nicht zu laut«, Jeremy warnte ihn seine Schwester. »Es sind Artikel von ihnen im National Geographic und im Royal Horticultural Journal erschienen. Diese Leute nehmen sich und ihre Arbeit überaus ernst.« Wie um diese Worte zu widerlegen, dröhnte von dem Tisch, der zur Debatte stand, plötzlich eine Lachsalve herüber. Sie übertönte sogar die Kapelle. Gregory Dyson lehnte zurück, hieb unter Protesten seiner Frau auf den Tisch ein und Major Paul leerte währenddessen unter Beifallsbezeugungen sein Glas. »Major Palgrave sollte nicht so viel trinken«, stellte Miss Prescott billigend fest. »Er leidet an hohem Blutdruck.« Ihre Gläser mit Plantagenpunsch wurden an den Tisch gebracht. »So nett, wenn man weiß, wie die Leute zusammengehören«, sagte Miss Marple. »Heute Nachmittag, als ich sie traf, war ich gar nicht so sicher.« Es gab eine kleine Pause. Dann hüstelte Miss Prescott diskret und sagte, »Nun, was das betrifft, Joan«, sagte der Kanonikus, »darüber solltest du besser nichts sagen.« »Aber Jeremy, ich sage ja gar nichts. Wir hatten nur im Vorjahr, ich weiß nicht mehr warum, den Eindruck, Mrs. Dyson sei Mrs. Hinn. Bis uns jemand sagte, dass es umgekehrt wäre.« »Man hat oft ganz merkwürdige Eindrücke, nicht wahr?«, sagte Miss Marple. Ihr Blick traf sich für einen Moment fraulichen Verständnisses mit dem von Miss Prescott. Wäre der Kanonik feinfühliger gewesen, er hätte spüren müssen, dass er de trop war. Ein weiterer Blickwechsel zwischen den beiden Frauen besagt deutlich ein andermal, als wären die Worte laut ausgesprochen worden. »Mr. Dyson nennt seine Frau Lucky. Das kann doch nur ein Kosename sein«, fragte Miss Marple weiter. »Dürfte kaum ihr wirklicher Name sein. Zufällig habe ich nachgefragt«, sagte der Kanonikus. »Er sagte, er nenne sie Lucky, die ihm Glück bringe. Verlöre er sie, so würde auch sein Glück dahin sein. Ist sehr hübsch gesagt, finde ich.« »Ja, er ist ein spaßiger«, hatte seine Schwester. Der Kanonikus blickte sie zweifelnd an. Mit missklingendem Getöse setzte jetzt die Kapelle und eine Gruppe von Tänzern eilte zur Tanzfläche. Alle, Miss Marple, drehten ihre Stühle, um zuzusehen. Der Tanz gefiel besser als die Musik. Sie mochte das Schleifen der Füße und die rhythmischen Bewegungen. Sie fand das alles so lebenswahr, so voll dichter Kraft. Zum ersten Mal meinte sie, ihrer neuen Umgebung ein wenig heimisch zu fühlen. Bis jetzt vermisst, was sich sonst so leicht einzustellen pflegte, gewisse Ähnlichkeit zwischen Leuten, die sie neu kennenlernte, und verschiedenen ihrer alten Bekannten. Vielleicht hatten nur die fröhlichen Kleider und die exotischen Farben. Nun aber spürte sie die Möglichkeit einer Fülle interessanter Gleiche. Molly Kendall zum Beispiel. Sie an dieses nette Mädchen, der Name war ihr entfallen, aber Schaffnerin im Autobus nach Basing, half stets beim Einsteigen und läutete nie, wenn man nicht richtig saß. Tim Kendall glich dem Oberkellner im Royal George in Manchester. Selbstsicher und doch hatte er nicht Magengeschwüre gehabt? Dr. Palgrave wiederum wirkte wie eine zweite Ausgabe von General Leroy, Hauptmann Fleming, Admiral Wicklow oder Fregattenkapitän Richardson. Doch nun zu den interessanteren Leuten. Bill Gregg. Das war noch schwieriger, denn er war Amerikaner. Vielleicht eine Spur von Sir George Trollope, der im Zivilungsausschuss saß und immer so voller Witze steckte. Vielleicht glich er Mr. Murdoch, dem Fleischer. Sein Ruf war ja nicht, aber manche Leute erklärten das für dummen Tratsch, den Mr. Murdoch noch unterstützte. Jetzt zu Lucky. Das war leicht. Marlene in den drei Kronen. Aber Evelyn Hillington, die war nicht so genau einzustufen. Ihr Aussehen passte zu vielen Rollen. Große, verwitterte Engländerinnen gab es wie Sand am Meer. Vielleicht Lady Caroline Wolfe, Peter Wolfs erste Frau, die Selbstmord begangen hatte? Oder auch Leslie James, die ruhige Dame, die so selten ihre Gefühle zeigte.